Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer gemeinsamen Arbeit an den anthroposophischen Leitsätzen von Rudolf Steiner. Wir werden uns heute ansehen können, die Leitsätze 177, 178 und 179. Diese Arbeit trägt ja auch den Titel Der Erkenntnisweg der Anthroposophie, das Michael-Mysterium, also die Möglichkeit für uns zu beschäftigen mit der Wissenschaft vom Geist, der Wissenschaft vom wahren Menschsein und dessen, was in der Gegenwart als der herrschende Zeitgeist gestaltet die Menschheitsgeschicke, also das Wesen, das genannt wird, der Erzengel Michael. Und wir werden heute uns ansehen mit Bezug auf die vorangegangene Anmerkung, also die Anmerkung, die wir genannt haben oder nummeriert haben mit der Nummer 32, mit dem Titel Das scheinbare Erlöschen, der Geisterkenntnis in der Neuzeit. Wir sehen uns an, wie der Entwicklungsgang der Menschheit war, bis zur Gegenwart hin und wie die Zukunftshoffnung der geistigen Welt ist hinsichtlich der Entwicklung der Menschheit von der Gegenwart in die Zukunft in eine menschenwürdige, durchchristete, Geisterkenntnis durchwirkte Menschheitszukunft. Dass wir also erkennen, wie der Entwicklungsgang der Menschheit gegangen ist, vom Einssein mit der göttlich-geistigen Welt in eine Sonderung von der geistigen Welt, so dass wir eigenständige, freie Individualitäten werden konnten, weil wir die Gedanken als unsere eigenen erleben können heute in der Naturbetrachtung und wir in der Naturbetrachtung, in der Wissenschaft von der Natur, unsere Fähigkeit der Gedankenbildung, der logischen Gedankenbildung ausbilden konnten. Und wir heute in diesem Wendepunkt sind, dass wir diese Fähigkeit der eigenständigen Gedankenbildung auch wieder nun verwenden können für das Erleben, das Wahrnehmen, das Denken, das Vorstellungsbilden von den Wirklichkeiten, von der Wahrheit der geistigen Welt, dass wir so uns in der Art erkennen als Bürger zweier Welten, als Bürger der physisch-sinnlichen Welt, als verkörperte Menschenwesen und als Bürger der göttlich-geistigen Welt, der Seelenwelt, der Geisteswelt, des Geisteslandes, dass wir so erkennen die Welt als Ganzes. Und so möchte ich beginnen mit einem Wahrspruchwort Rudolf Steiners. Strahlender als die Sonne, reiner als der Schnee, feiner als der Äther, ist das Selbst, der Geist in meinem Herzen. Dies Selbst bin ich. Ich bin dies Selbst. Der 177. Leitsatz. Wer in den Seelenblick auf die Entwicklung der Menschheit im naturwissenschaftlichen Zeitalter wirft, dem bietet sich zunächst eine traurige Perspektive. Glänzend wird die Erkenntnis des Menschen in Bezug auf alles, was Außenwelt ist. Dagegen tritt eine Art Bewusstsein ein, als ob eine Erkenntnis der Geistwelt überhaupt nicht mehr möglich sei. Wir sehen diesen Entwicklungsgang der Menschheit, des Menschen an sich, ja, wie wir ihn in den vorhergehenden Leitsätzen nach und nach ja angesehen haben, dass also die Entwicklung des Menschen vorsieht, dass er in einer geistigen Unabhängigkeit sein kann während seiner Inkarnation auf Erden, dass er werden kann eine freie Individualität, eine geistige Wesenheit, die sich unabhängig von Einflüssen der geistigen Welt entwickeln kann. dass wir gestaltet sind als Wesen, dass dies möglich ist, dass sich eine Seele, ein Geist rein verkörpern können in den physischen Leib und Ätherleib, dass wir bekommen haben, geschenkt, eine eigene individuelle Geistigkeit, was wir nennen das Ich-Bewusstsein, durch das Ereignis von Golgatha, durch das Christuswesen. Das Christuswesen hat uns gebracht, die Fähigkeit, dass die übersinnliche Welt, die geistige Welt in uns wieder auferstehen kann, in unserem Geiste. Damit diese Freiheit des Menschen gewährleistet worden ist, ist es im Entwicklungsgang der Welt von den Göttern vorhergesehen worden, gewollt worden, eine Abdämpfung der Fähigkeit des Menschen zum Erleben der geistigen Welt. Wir waren sozusagen konzentriert nur auf die Naturanschauung, die sinnliche Wahrnehmung, die Naturerkenntnis. Wir konnten da in der Naturwissenschaft, in der Wissenschaft von dem, was wir uns sinnlich wahrnehmen, ausbilden, unsere Fähigkeit, logische, der Wirklichkeit der Natur entsprechende Gedanken zu bilden. Es kam aber so im Entwicklungsgang, dass ja die Widersacherwesen von der weisheitsvollen Weltenlenkung auch vorgesehen waren, um eben den Menschen wegzubringen von der geistigen Welt, dass wir dieses Freiheitserleben haben. Diese Widersacherwesen aber ein verstärktes Wirken haben, so dass wir zum Beispiel auftreten haben in der heutigen Zeit eine ganz Ahrimanisierung der Welt, also eine ganz starke Wirkung, dass der Mensch weggebracht werden soll, ganz von dem Erleben der geistigen Welt, ganz sich mit der materialistischen Welt verbinden soll. Und dass wir auftreten haben das Wirken eines ganz mächtigen ahrimanischen Geistes, der genannt wird der Antichrist, also ein Wesen, das ein Gegenwesen ist zum Sonnengeist, zum Christus, das versucht, die Menschheitsentwicklung überhaupt zu verunmöglichen. Das ist eine zeitlich rhythmisch auftretende Wirkung alle 666 Jahre, die wir hatten schon zweimal in der Zeit nach dem Ereignis von Golgatha, also in den Jahren 666 und 1332. 666 sprechen wir von dem Entstehen der Akademie von Gondishapur. Das entstand so, dass der römische Kaiser Justinian entschied, dass heidnische Philosophenschulen, also die alten Mysterienstätten der Griechen, aufgelöst werden sollten. Es wurde deren Weisheitswissen vertrieben. Und sie kamen schlussendlich nach einer Zeit in Edessa zur Akademie nach Gondishapur. Da wurde das, was Weisheitswissen der Griechen war, vor allem, oder Steiner nennt hier die Philosophie, die Arbeiten des Aristoteles, diese weisheitsvollen Werke, sie wurden einmal in das Syrische übersetzt nach Edessa und dann noch einmal in das Arabische in Gondishapur, so dass wir ein zweifaches Verändern der Schriften des Aristoteles hatten und das, was in diesen Geistern des Arabismus, wie Rudolf Steiner es nennt, lebte, das war ein Hang zur Fantastik bei dem Erleben geistiger Dinge und ein Hang zur eiskalten ahrimanischen Logik. Also einem luziferischen Fantastik im Geisterleben und einem ahrimanischen Wirken in der Logik hinsichtlich der Naturbetrachtung. Und so entwickelt sich das, was Grundlage ist der Akademie von Gondishapur, dass wir also haben, wie Rudolf sagt, ein schärfstes ahrimanisches Denken verbunden mit gewisser luziferischer Fantastik. Und da dieser Impuls von Gondishapur, der war ein Impuls, der verbunden ist mit dem Wirken des Antichristen, mit dem Wunsch, der Menschheit zu bringen, eine Entwicklung der Bewusstseinsseele bei Überspringen der Entwicklung der Verstandes- und Gemütsseele, was den Menschen verunmöglicht hätte, sich weiterzuentwickeln aus eigenen Kräften. Er wäre ein verkümmerter Engel geworden. Es ist ein Impuls, der bringt eine Ablehnung der geistigen Entwicklung des Menschen. Und wir sehen, dass dieser Impuls weiterwirkt in der heutigen Welt, der in der Gegenwart den Menschen hindert, sich geistig zu entwickeln. Es ist das, was Rudolf Steiner nennt, ein Entstehen einer Krankheit im Menschen, in der physischen Leiblichkeit des Menschen. Ich zitiere aus der GA 182. Jene Krankheit ist der Menschheit eingeimpft worden, die, wenn sie sich auslebt, zur Leugnung des Vatergottes führt. Und diese Akademie von Gondischapur, diese Akademie, die weisheitsvolles Wissen entwickelt hat, vor allem in der Medizin, in der Astronomie und in der Mathematik, sie hätte die Menschheitsentwicklung beenden können, dass wir uns nicht hätten weiterentwickeln können. Der Arabismus, sagt Rudolf Steiner, der hat mit einem Stoß des Mohammedismus sich in dieser Akademie von Gondischapur ausgebreitet und hat diesen antichristlichen Impuls herabgedämpft, sodass er nicht voll zur Wirkung kam. Hat aber der Arabismus aufgenommen, dieses kalte, arimanische Denken und die luziferische Fantastik. Es hätte sich dieser Impuls ja mit den Angriffen auf Europa durch den Arabismus so weit ausbreiten können, dass dann wiederum diese christliche Entwicklung der europäischen Menschheit nicht hätte stattfinden können. Es ist aber zum Beispiel durch die Schlacht des Karel Martel bei Tours und Poitiers auf dem physischen Plane verhindert worden. Rudolf Steiner spricht aber bei seinen Arbeiten, bei seinen Vorträgen zu den karmischen Zusammenhängen der Weltgeschichte, dass diese Individualitäten, die im Arabismus gelebt haben und diese Versenkung in das materialistische Denken mitbrachten, sich inkarniert hatten, dann im europäischen Kulturleben und einen starken Hang zum Nominalismus brachten, also zu dem Hang, alles zu sehen, ganz materialistisch zu leugnen, dass der Geist vom Menschen unmittelbar erlebt werden könne. Dass also der Mensch in seinem Gedanken völlig abstrakt nur sein kann, keine der Wahrheit, der Wirklichkeit entsprechenden Gedanken hätten hervorbringen können. Ich zitiere aus der GA 235: Entwicklung des naturwissenschaftlichen Denkens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in ihren vorigen Erdenleben, in bestimmten Erdenleben Araber waren. Also wir sehen diesen Gang. Es ist der Wille der Götter, dass der Mensch sich trennt von der geistigen Welt, um zur Selbstständigkeit zu kommen. Die Widersacher Wesen wirken in diesen Impuls hinein, verstärken ihn aber und wollen den Menschen nicht mehr zurück in die geistige Welt lassen. Dieser Impuls in ganz starker Weise lebte in dieser Akademie von Gondischapur und verstärkt sich durch die Wiederverkörperung von Menschen, die damals verkörpert waren, während dieser Zeiten der Akademie von Gondischapur. Und sie wirken in das Geistesleben Europas hinein, dass wir abkommen von der Fähigkeit der Geistentwicklung. Es ist also ein Denken, das hinein will in den Menschen, das er festhält, den Menschen in reiner Naturanschauung. Wir entwickelten so ein naturwissenschaftliches Weltbild, das ja auch heute noch wirkt, das auch heute noch als das allgemein Geglaubte gilt, dass wir ein rein physisches Wesen sind, das nur aufgrund seiner physischen Leiblichkeit existieren kann, dass alles, was wir als Seele und Geist und fühlen und wollen und denken erleben, nur eine Funktionalität ist, die ein physischer Körper hervorbringt, ähnlich einem Computer. Und so haben wir entwickelt ein arimanisch-materialistisches Denken, dass wir also die Welt anschauen, dass kein Gott wirkt, keine Geister wirken, dass alles physisch entstanden ist durch einen Urknall oder den sogenannten großen Bubblen, wie das im angelsächsischen Raum genannt wird, also dass die Welt irgendwie durch einen Zufall entstanden ist, dass das Sonnensystem durch eine Schwungexplosion entstanden ist, zu einer Drehung gekommen ist, dass die Planeten sich durch Gravitation gebildet hätten und dann ist entstanden durch Zufall das Leben, aus dem Leben zufällig Einzeller, Pflanzen, Tiere und durch Mutation und unterschiedliche Variationen und Veränderungen der Gene dann schlussendlich der Mensch. Es ist also ein arimanisch-materialistisches Denken des Menschen als ein evolutionär entwickeltes, aus dem Niederen sich entwickeltes Wesen, das, ich zitiere hier, zumeist aus Wikipedia-Darstellungen, weil diese ja ganz eindeutig arimanische Tendenzen darstellen, so können wir dieses arimanische Denken auch gut erkennen, ich zitiere, als Mosaikform. Auch evolutionäres Bindeglied bezeichnet man in der Evolutionsbiologie Organismen, die Merkmale zweier Taxa besitzen. Dabei stehen sie nicht zwangsläufig in geradliniger Beziehung zu den beiden Taxa. Das heißt, es werden die Wesen, die lebendigen Wesen, sich immer mehr weiterentwickeln können, weil sie sich verändern, vermischen und Mutationen bilden und dann würde das besser für das Leben geeignete Weiterleben. Es wäre alles aus dem Zufall gekommen. So haben wir diese Wirkung auf den Menschen, dass wir nicht mehr die Gedanken bilden können von der geistigen Welt, wie dieser Leitsatz sagt, dass wir also in einer Welt leben, wo wir kein Geisterleben haben und zurückgeworfen sind nur auf das Physische. Es wirkt dann weiterhin dieser antichristliche Impuls der Zeit der Akademie von Gondi Schaper in den Untergründen in unserem Denken. Es wirkt weiter dieses naturwissenschaftlichen Denkens in einer Zeit, die ja auch ist das dritte Mal auftauchen des Antichristen, der uns bringen möchte, eine totale globale Diktatur, ein Transhumanismus, ein Versuch, durch Unheilmittel Seele und Geist aus dem Menschen auszutreiben. Es ist eine arimanische Sprache, die zum Beispiel spricht, Transhumanisten gehen davon aus, dass die nächste Evolutionsstufe der Menschheit durch die Fusion mit Technologie erreicht wird. Also ein Teil computerisierte Menschheit, also eine Mensch-Maschinen-Schnittstelle, die im Menschenhirn schon mit einimplantiert ist, das sogenannte Chip, und dass wir so unbegrenzt Zugang haben oder von den herrschenden Diktatoren begrenzten Zugang haben auf Wissen, das uns über den Computer zukommt, dass wir so leben, kontrolliert von einem Computergott sozusagen, der Singularität, Darisierung des Menschen, dass also eine künstliche Superintelligenz über alles waltet und schaltet, dass die Menschheitsentwicklung durch eine Eugenik, also durch menschlich gesteuerte Weiterpflanzung, Fortpflanzung des Menschen kontrolliert wird, so dass der Mensch willig in dieses System eingepasst wird. Also es wird eine ganz unwürdige, der Menschheitsentwicklung ganz entgegengesetzte Impuls durch dieses mehr und mehr sich entfernen vom Erleben der geistigen Welt gebildet. Es ist also so, wie Rudolf Steiner in diesen Leitsätzen vor 100 Jahren, circa vor 99 Jahren darstellte, dass der Mensch stand vor dem Abgrund des Seins. Wir haben heute, dass wir einen Schritt weiter sind. Wir können hineinstürzen, wenn wir diesen ahrimanischen, antichristlichen Impuls folgen. Wir können auch zu einem geistigen Zustand kommen, dass wir nicht mehr unterscheiden können zwischen einer wahren Religion, die göttlich-geistiges darstellt, und einer Scheinreligion, einer Ideologie, die luziferisch-arimanisch impulsiert ist, die uns völlig verfälscht, das Menschsein und die menschliche Entwicklung überhaupt verhindern kann. Wir stehen gerade im christlichen Europa durch die Ereignisse der letzten 100 Jahre vor einer Katastrophe, sozusagen einer kulturellen, dass man nicht mehr versteht, dass das christliche Europa das ist, was weiterentwickeln kann, den Menschen zu einem wahren, wirklichen, spirituellen Anschauen des Christus, der geistigen Welt. Und dass man nicht mehr verstehen kann, dass es Ideologien gibt, die behaupten, Religionen zu sein. Es wird dann aus rein materialistischer Anschauung ohne Geistbezug eben nur dadurch, dass wir nicht mehr leben können, die geistige Welt, verglichen zum Beispiel der Islam und das Christentum, dass zum Beispiel sie ja fast gleich sind, weil sie irgendwie eine Abstammung von Abraham haben, dass sie Buchreligionen sind, beide haben Häuser, also Kirche oder Moschee zum Beten. Sie haben einen Religionsgründer, Jesus Christus oder Mohammed, das kann man auch vergleichen angeblich. Und sie haben Gebote wie die 10 Gebote oder die 5 Säulen des Islam. Es wird relativiert in dem Unterscheidung, dass eben der Islam keine Dreigliederung der Welt kennt und Gott kennt, dass er nur einen Gott hat und dass es einen reinen Determinismus ohne Freiheit gibt, wo alles Gott entscheidet. Und das Christentum, das eben Handlungs- und Gestaltungsfreiheit den Menschen gibt, da sehen wir die unbedingte Zerstörung der wirklichen Menschheitszukunft durch den Islam. Dass also der Islam durch den Eingottglauben eine völlige unfreie Welt ohne Entwicklung, ohne eigene geistige Entwicklung des Menschen haben will, dass das ein Impuls zur Zerstörung der Zukunft der Menschheit ist. Und das Christentum, das versteht die Dreigliederung der Dreifaltigkeit Gottes, der Dreifaltigkeit der Engelhierarchien und der Welt, sodass wir eine dreigliedrige Welt und Staatsform schon in seinen Vorstufen entwickelt haben. Was in einer islamischen Welt nicht möglich ist, eben weil dort kein Verstehen ist für eine Gewaltenteilung zum Beispiel. Und dass wir im Islam ja in Wahrheit haben eine völlige Leugnung Gottes, also eine gottesfeindliche Ideologie, die die Auferstehung Christi leugnet. Von Vorgängen ja sehen, dass Religionsgründungen immer von höchsten Individualitäten stattfanden. Wie wir das bei den 7 heiligen Rishis, bei der Zarathustra-Religion, bei dem Buddhismus haben und dass eine Religionsgründung von einem Menschen, dessen Leumund ja ganz fürchterlich ist, wie das bei dem sogenannten Propheten Mohammed ist, ja eine Unmöglichkeit darstellt. Dass wenn wir sehen, dass ja das Ereignis von Golgatha, das Wirken des höchsten göttlich-geistigen Wesens, das sich je auf Erden verkörpert hat, dem Christus stattfand, dass sein Weg ein Weg der Reinheit, der Wahrheit, der Liebe war, dass er sich die Widersacher überwunden hat bei den Versuchungen in der Wüste und dass seine Wundertaten und Wunderworte und seine Auferstehung etwas ist, was etwas Heiliges ist, dann versteht man, dass eine Religionsgründung, die das Christentum ablehnt, bekämpft und leugnet, gar nicht mehr stattfinden kann. Es also eine Ideologie ist, die die Menschheit in den Abgrund stürzen will, dieser Islam. Das ist, wenn wir diesen Fortgang sehen, was in diesem Leitsatz uns dargestellt wird, wenn unser Denken nicht mehr das Erleben der göttlich-geistigen Welt hat, und verleugnet, dann gehen wir Schritt für Schritt in einen Abgrund materialistischen Denkens, weil die Widersacherwesen dann auf uns wirken können, uns noch mehr in die Verirrung führen können. Der 178. Leitsatz. Es scheint, als ob eine solche Erkenntnis die Menschen nur in alten Zeiten gehabt hätten Und als ob man mit Bezug auf die geistige Welt sich eben damit begnügen müsse, die alten Traditionen aufzunehmen und zu einem Gegenstande des Glaubens zu machen. Es ist die Tradition als Glaubensgrundlage, wie wir in der vorhergehenden Anmerkung gehört haben, ich zitiere daraus, so entstand die Notwendigkeit, das geistige Leben des Menschen nicht an das Erkennen der Gegenwart anzuschließen, sondern an Erkenntnisse der Vergangenheit, an Traditionen. Das ist etwas, wo wir ja als Menschheit heute leben, wenn wir nicht das Glück haben, geistige Erkenntnis, geistiges Erleben sozusagen von Geburt oder aus der Schicksalsentwicklung zu haben und uns noch nicht entschlossen haben, aus freien Stücken meditativ zu arbeiten als Geistesschüler, um zu kommen zu einem wahrheitsgetreuen Erleben der geistigen Welt. Ich zitiere weiter. Entzweigespalten wurde das menschliche Seelenleben. Vor dem Menschen stand die Naturerkenntnis, immer weiter strebend auf der einen Seite in lebendiger Gegenwart sich entfaltend. Auf der anderen Seite war das Erleben eines Verhältnisses zur geistigen Welt, für das die entsprechende Erkenntnis in älteren Zeiten erflossen war. Für dieses Erleben verlor sich allmählich alles Verständnis, wie die entsprechende Erkenntnis in der Vorzeit zustande gekommen ist. Man hatte die Überlieferung, aber nicht mehr den Weg, auf dem die überlieferten Wahrheiten erkannt worden sind. Man konnte nur an die Überlieferung glauben. Es ist dies eine Beschreibung der Zeit der Dunkelheit, des Kali Yuga, der wirklichen Verdunklung des Erlebens der geistigen Welt. Heute treten mehr und mehr Menschen auf, die schon ein vielleicht unbestimmtes oder kräftiges oder wirklich klares Erkennen der geistigen Welt, der Wirklichkeit des Christuswesens, des wirklichen Waltens des Christuswesens haben. Wenn wir aber diesen Gedanken erfassen, dann gibt es viele Menschen, die keinerlei Bezug mehr haben zu etwas göttlich-geistigen, die etwas suchen und sich denken, das wäre in den Traditionen alter Bücher zu finden, überliefert. Und man kann sich eben weniger und weniger vorstellen, wie denn das zustande kommt, weil ja die heutige Wissenschaft, naturwissenschaftliche Anschauung des Menschen, die ihn als eine Art Maschine anschaut, denkt, der Mensch hätte ein gleiches Bewusstsein heute wie damals vor mehreren tausend Jahren. Es sind also die Traditionen und heiligen Schriften, auf die man sich beruft, ohne sich genau vorzustellen, wie denn die zustande gekommen sind. Ich zitiere hier auch nochmal aus dieser wunderbaren, doch sehr arimanischen Wikipedia-Dateien. Als heilige Schriften bezeichnet die vergleichende Religionswissenschaft Texte, die für eine Religion normativ sind. In den unterschiedlichen Religionen gibt es auch ein je unterschiedliches Verständnis, was als normativer Text gilt. Ebenso ist die jeweilige Autorität eines Textes in den Religionen unterschiedlich. Religionen, die sich stark an Texte orientieren, nennt man auch Schrift- oder Buchreligionen. In schriftlosen Kulturen spielen kollektive Überlieferungen von Mythen, als ich habe das anders ausgedrückt, wie es in dem Text normal steht, mündliche Überlieferung, die gleiche Rolle wie heilige Schriften. Es ist also, dass wir suchen nach göttlich-geistigen Erkenntnissen und Darstellungen, es nicht mehr erkennen können, dass es uns aus unseren eigenen Wesenskräften kommen kann und auch in Zukunft kommen soll. Wir suchen es im Äußeren, in der Natur, in den Darstellungen der heiligen Schriften oder in den Mythen. Und so sind eben dargestellt hier einige dieser Religionen wie dem Judentum, das eben seine Werke hat, dem Christentum mit der Bibel, dem Alten und Neuen Testament, dem Islam mit seinem Koran oder die Veden, der Bhagavad Gita, dass wir also diesen Darstellungen haben in alten Schriften und die als Wahrheitsquelle ansehen müssen, weil wir noch nicht diese Fähigkeiten wieder haben, des Erlebens der göttlich-geistigen Welt. Es gehen uns zum Glücke, ja Menschen voran, wie der Christian Rosenkreuz oder Rudolf Steiner, die diese Fähigkeit der geistigen Wahrnehmung, der Erkenntnis höherer Welten haben und uns so gebracht haben, diese Fähigkeiten, dass wir wieder aus wirklichen, unmittelbaren, gegenwärtigen Geist erleben, die Wahrheiten des Christentums und der göttlich-geistigen Welt erhalten können. Und weiter geht es eben in dieser materialistischen, aus der Naturanschauung geprägten Denken, zum Beispiel der Kanon der Bibel, genannt auch Bibelkanon und Kanon der Heiligen Schrift, ist jene Reihe von Büchern, die das Judentum und das Christentum als Bestandteile ihrer Bibel festgelegt, kanonisiert haben. Das ist also eine ganz abstrakte Anschauung der Religion, der geistigen Welt, dass man per Kollegium oder Konsilium festlegt, was denn gültig ist, das traditionelle Heiligen Schriften, und das nehme man als eine äußere Verinnerlichung der Wirklichkeit der geistigen Welt, weil man es selbst eben nicht erleben kann. Der 179. Leitsatz. Aus der Unsicherheit, die aus diesem gegenüber dem Verhältnis des Menschen zur geistigen Welt im Mittelalter hervorgeht, entsteht der Unglaube an den Geistinhalt der Ideen im Nominalismus, dessen Fortsetzung die moderne Naturanschauung ist und als Wissen von der Realität der Ideen ein Realismus, der aber erst durch die Anthroposophie seine Erfüllung finden kann. Wir haben also in dem Leitsatz 177 dargestellt, wie aus einem antichristlichen Impuls die Akademie von Gondischapur entstand, wie daraus über den Arabismus sich ausgebreitet hat, ein kaltes, abstraktes, arimanisches Denken, das sich sozusagen wieder verkörpert hat in der Wissenschaft, in der Philosophie des europäischen Kontinents, das da eingeflossen ist, das, was dann sich entwickelt hat als der Nominalismus, also eine Anschauung der Welt, dass der Mensch unfähig wäre, in seinen Gedanken die Wirklichkeit aufzunehmen, dass unsere Gedanken und Begriffe und Ideen bloße Namen sind, nichts Reales. Es ist eine arimanisch beeinflusste Entwicklung, die eben wollte verhindern, dass der Mensch sich in der Gegenwart, in diesem Michael-Zeitalter, nun wieder entwickeln kann zu einem Wesen, das die geistige Welt unmittelbar in seinem Bewusstsein, in seinen Gedanken erleben kann. Sie wollten der Nominalismus und die arimanischen Impulse, die darin wirken, sie wollen wegnehmen die Möglichkeit der Michael-Herrschaft über die Welt. Dass Michael nicht auf Erden wirken kann, dass er nicht mehr wieder aufnehmen kann, die kosmische Intelligenz, um dann einen neuen geistigen christlichen Kosmos bilden zu können, mit der Hilfe der Menschen, die sich verbunden fühlen mit dem Michael-Wesen. Michael nicht wieder zur Herrschaft über die Intelligenz kommen zu lassen. Das wirkt das Nominalismus weiter in der heutigen Naturwissenschaft bis hinein in die fürchterlichen Entwicklungen des Transhumanismus oder des Great Reset. Also die Herabdämpfung des Menschen in ein reines Seelen- und geistloses Halbmaschinenwesen. Und wir haben das Wirken zur Zeit des Auftretens des Nominalismus, den Realismus, durch bedeutende hohe geistige Individualitäten der Strömungen der Platoniker und Aristoteliker, die in einem himmlischen Konzil vorbereitet wurden, um einen Impuls des Realismus in die Welt zu bringen, dass sie sagten, die Ideen, die Menschen, Gedanken wirken, sind Reales, dass in den Dingen drin lebt nicht bloß Namen, sondern dass die Ideen und Gedanken des Menschen die Wirklichkeit der Welt abbilden. Der Realismus konnte noch nicht aufsteigen zur Fähigkeit, die Wirklichkeit dieser Gedanken auch zu erleben. Und wir sind heute in dieser Michael-Zeit, die eben der Nominalismus, das Arimanische, der Arabismus, der antichristliche Impuls von Gondischapur so verhindern wollen. Auch das heutige Auftreten eben, die Menschen zum Beispiel durch Unheilmittel abzubringen von der Fähigkeit der übersinnlichen Wahrnehmung, der elektromagnetischen Einflüsse und so weiter. Es ist heute die Zeit Michaels, die Zeit der Anthroposophie, also der Wissenschaft vom wirklichen Menschsein. Diese führt uns dazu, dass wir die Fähigkeit, die Naturwissenschaft zu entwickeln, nun erweitern mit der Fähigkeit, die Wissenschaft vom Geist aufzunehmen, wie sie Rudolf Steiner gebracht hat, weiterzuentwickeln, uns mit ihr zu verbinden, so dass wir das, was uns als Wirklichkeit und Wahrheit aus der Naturwissenschaft kommt, verbinden können mit der Wirklichkeit der geistigen Welt, so dass wir eine wirkliche, totale Wirklichkeit in unseren Vorstellungen von der Welt auferstehen lassen können, dass wir aufleben lassen können, die Gedanken der geistigen Welt, die Ideen der Welt, die beschreiben, die auch die Natur Tatsachen. Es ist also, dass wir so stehen heute in der Naturerkenntnis, die erwünscht war, damit wir uns als freie, gedanklich selbstständige Wesen entwickeln können, dass heute die Hoffnung der geistigen Welt ist, dass wir kommen, dass wir diese Fähigkeit der Gedankenbildung nun auch anwenden zur Geisterkenntnis. Und das ist, was die Gegenwart bringt, die Anthroposophie, die Wissenschaft vom Geist, dass wir können ein Studium arbeiten zur Erkenntnis des Menschseins als geistiges Wesen, als Leib, Seele, Geist, das uns bringt zur Welterkenntnis, als eine Welt, dass wir leben in einer Werkwelt, einer physisch-sinnlichen Werkwelt der göttlich-geistigen Wesen, der Engelhierarchien und der göttlichen Trinität. Dass wir erkennen den Gang der Menschheit in ihrer Entwicklung als Geschöpfer, als Geschöpfe der göttlich-geistigen Welt, dass wir uns entwickeln zu Weltenschöpfer, indem wir den Christusimpuls aufnehmen, die kosmische Intelligenz durch das Wirken des Michael aufnehmen können, dass wir erkennen können, die Wirklichkeit der geistigen Welt durch die Erkenntnisstufen von Imagination, Inspiration und Intuition, dass wir so erkennen, uns als Menschen als ewige Individualitäten mit einem Schicksal, das von der geistigen Welt geformt worden, gewest und gewebt worden ist, einem Schicksalswollen, einem Karma, und dass wir nun in die Fähigkeit kommen, durch die Situationsmeditation, die Ideen, die moralischen Ideen für eine menschenwürdige Zukunft aufnehmen zu können. So bringt uns die Anthroposophie und die Arbeit Rudolf Steiners die Fähigkeit, dass wir genauer eine Wissenschaft vom Denken entwickeln, dass wir erkennen, das Denken, das der Mensch hat, das ist eine eigenständige Fähigkeit. Wir können Sinnliches und Geistiges aufnehmen, zu unseren Vorstellungen entwickeln. Wir können unser Denken so weit entwickeln, dass wir einst kommen können zum reinen Denken, zum Urteil, das wahr ist. Der Mensch ist über die Sinne und dem Übersinnlichen mit jedem Objekt verbunden. Wir können es in unserem Denken wieder auferstehen lassen. Das ist das Michael-Zeitalter, die Anthroposophie, die verbinden kann, Nominalismus und Realismus zu einer Wirklichkeit der Welt. Die Gedanken haben ihren eigentlichen Sitz im ätherischen Leib des Menschen. Es ist das, was uns Michael bringt, als die Fähigkeit der Imagination. Und wir sehen dann, dass wer das Leben im Denken wahrhaft hat, wird eine innere Fülle des Erlebens haben, die ihm zeigt, dass das Denken im Moment des Erlebens lebendig ist. Wir erleben dann nicht mehr die toten, schattenhaften Gedanken der Naturanschauung, sondern die lebendigen, wesenhaften Gedanken der Geistanschauung. Es ist eine in der Denktätigkeit selbst dahin fließende Kraft, welche Kraft der Liebe in geistiger Art ist. Wir erwachen im Denken, wir erleben die geistige Welt im Denken, wir überwinden diese Impulse der Widersacher, wir verbinden uns wieder mit der geistigen Welt, indem wir uns als geistige Wesen erkennen. Und so sagt in den Leitsätzen Rudolf Steiner, im Denken sehend werden. Von dieser Tatsache, dass die Ideen des Menschen nicht nur denkend, also wir erweitern diesen Realismus um die Fähigkeit des wirklichen Geisterlebens bleiben, sondern im Denken sehend werden. Wir erleben die geistigen Wesen. Werden hängt unermesslich viel ab. Das ist der Wendepunkt für den Menschen, dass wir nicht mehr stürzen in den Abgrund, sondern dass wir ihn mit Seelenflügeln überfliegen. Wir werden die Bürger zweier Welten. Wir werden auch geistige Wesen mit vollbewusstem Wahrnehmen der geistigen Welt. Das ist die Anthroposophie, die im Nominalismus, also die Fähigkeit des logischen Denkens mit dem Ideenakzeptanz des Realismus zusammenbringen. Vorher sahen wir die Michael verwandten Menschen, Michael im Geistbereich seine Tätigkeit entfalten, die Welt bildend mit der Verwaltung der kosmischen Intelligenz. Jetzt erkennen sie, dass sie Michael im Herzen wohnen lassen sollen. Jetzt weihen sie ihm ihr gedankengetragenes geistiges Leben. Jetzt lassen sie sich im freien, individuellen Gedankenleben von Michael darüber belehren, welches die rechten Wege der Seele sind. Es leitet unseren Geist zum Guten, zur menschenwürdigen Zukunftsentwicklung. Aus den anthroposophischen Leitsätzen zitiert und weiter zitiert daraus entfaltet sich im Inneren der Seele des Menschen eine gereinigte, in sich selbst bestehende Geistigkeit des Menschen als Erleben. Und nun beginnt für den Menschen wieder das Erleben der Wirklichkeit der geistigen Welt, der Götter. Wir brauchen keine Traditionen und Schriften mehr. Sie sind gut, die Traditionen, sie sind gut, die Schriften, aber wir kommen nun weiter. Diese Geistigkeit muss nun im Michael-Zeitalter nicht mehr unbewusstes Erleben bleiben, sondern sich ihrer Eigenart bewusst werden. Das bedeutet den Eintritt der Michael-Wesenheit in die menschliche Seele. Er soll es wieder mit ureigener Geistigkeit als kosmischen Inhalt erfüllen. Das ist, was uns diese Lehre, die dieser beginnenden Bewusstseins-Seelenzeitalter wieder erfüllt mit der Fülle des Geisterlebens. Dadurch kann das entstehen, was die Menschheit heute verwirklichen kann, die Mysterienkultur, dass wir wahre Menschen- und Welterkenntnis haben, wieder eine Kunst haben, die die Fähigkeit hat der Wahrnehmung der geistigen Welt und uns sie herunterbringt und darstellt. Einer Arrhythmie, Sprachgestaltung, der Fähigkeit der Bildung neuer Menschengemeinschaften als Dreigliederungsimpuls, indem wir diese Weltgestaltungsgesetze der Dreigliederung in Brüderlichkeit, Gleichheit und Freiheit, also in Wirtschaft, Rechtsleben und Geistesleben erkennen, dass wir des nationalökonomischen Kurses Rudolf Steiners entsprechend ein neues menschengerechtes Geldwesen und ein besseres Verständnis für Wertschöpfung entwickeln, dass wir in der Naturwissenschaft christliche, moralische Technologien entwickeln können, freie Energien, dass wir eine Pädagogik, die den Menschen empfängt, liebevoll als jungen Menschen, um auszubilden seine Schicksals, Wollensimpulse. Eine Landwirtschaft, die die Natur pflegt und heilt. Eine biologisch dynamische Landwirtschaft. Eine Medizin, die den Menschen individuell anschaut, wie die anthroposophische Medizin, und eine Mysterienstätten, in dem entwickelt wird, für jeden Schüler, Geistesschüler, für jeden Menschen, der das will, eine Entwicklung hin zum Menschen, der fähig ist zur Erkenntnis höherer Welten. Dass wir auch haben mehr und mehr ein Karma-Erkenntnis, das uns in unserer Verbundenheit mit dem Weltenwerden und unseren Mitmenschen immer mehr hineinfügt in die Gemeinschaft des Menschseins. Es entsteht so ein dreigliedriger sozialer Organismus, der ist eine Menschengemeinschaft, die durchchristet ist, die sich bewusst ist der Wirkung des Geistes, der göttlich-geistigen Menschen auf die Gemeinschaft der Menschheit. Eine neue Gemeinschaft der Menschheit entsteht dadurch. Dadurch überwinden wir das, was hier angesprochen ist von Rudolf Steiner, als das scheinbare Erlöschen der Geisterkenntnis in der Neuzeit, dass wir heute an diesem Wendepunkt sind, dass wir uns wieder erfüllen können mit dem wahren, webenden, wesenden Geist erkennen. Und zum Abschluss möchte ich noch sprechen aus dem Notizbuch Rudolf Steiners, Anthroposophie möchte gegenüber der Seelenwissenschaft ohne Seele dem Menschen die Menschenwissenschaft mit Seele geben, in der aus wahrer Erkenntnis das Sternenziel vor dem inneren Auge leuchtet, ohne dessen Licht alles Wissen doch nur ein Träumen von der Seele bleibt. Vielen herzlichen Dank.